Ja, es ist eine ein bisschen andere Predigt. Die letzten Dinge, das Thema hatten wir schon gehabt. Deswegen gibt es heute eine freie Predigt. Ihr könnt schon mal das Matthäus-Evangelium aufschlagen. Matthäus Kapitel 9. Ja, ist, glaube ich, uns schon deutlich geworden aus der letzten Predigt von Jonas. Gerade die Evangelien und auch das Matthäus-Evangelium, da sind die Begebenheiten und auch die Reden nicht immer in zeitlicher Reihenfolge, sondern oft sind sie irgendwelcher Thematik zugeordnet. Und das merkt man besonders bei den Wundergeschichten. Und so eine zusammengehörende Wunderreihe wollen wir uns jetzt einmal betrachten. Wir schlagen auf Matthäus Kapitel 9. Ich lese ab Vers 18. Und als er dies mit ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher, fiel vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Und Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Und siehe, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an. Denn sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Als nun Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Pfeifer und das Getümmel sah, spricht er zu ihnen, entfernt euch, denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als aber die Menge hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff ihre Hand und das Mädchen stand auf. Und die Nachricht hiervon verbreitete sich in jener ganzen Gegend. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm 2 Blinde nach, die schrien und sprachen, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Als er nun ins Haus kam, traten die Blinden zu ihm und Jesus fragte sie, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sprachen zu ihm, ja, Herr. Da rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus ermahnte sie ernstlich und sprach, seht zu, dass es niemand erfährt. Sie aber gingen hinaus und machten ihn in jener ganzen Gegend bekannt. Als sie aber hinausgingen, siehe, da brachte man einen Menschen zu ihm, der stumm und besessen war. Und nachdem der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Und die Volksmenge verwunderte sich und sprach, so etwas ist noch nie in Israel gesehen worden. Die Pharisäer aber sagten, durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Also wir sehen hier Jesu Macht, Menschen wiederherzustellen. Und ich glaube, wenn wir das so verfolgen, merken wir, das sind sehr ermutigende Wunder. Wundergeschichten sind ja so eine Sache. Ich meine, als Christen kennen wir meistens schon die Geschichten. Und wenn wir dann so zusammensitzen, vielleicht irgendwie in einer Hauskreisgruppe, dann reden wir manchmal über die Wunder, als ob es so das Normalste der Welt wäre. Aber ihr braucht da nur einen Ungläubigen sitzen zu haben, der guckt euch nur verwundert an. Und der wird euch vielleicht auch fragen, ist dir eigentlich klar, was hier gerade stand? Ein totes Mädchen wird auferweckt, eine scheinbar unheilbare Frau wird geheilt, Blinde werden sehen, stummer Besessener, der spricht wieder. Glaubst du das wirklich? Ich meine, das klingt ja eher wie so ein Märchenbuch. Und das werden wir natürlich nicht so stehen lassen. Für uns ist Jesus ja nicht irgendwer, es ist ja der Sohn Gottes. Und dann würden wir ihm vielleicht auch sagen, also was erwartest du, wenn der Sohn Gottes hier auf diese Erde kommt, dann würden wir doch genau das hier auch sehen. Aber seien wir da mal nicht so schnell. Denn was fragt Jesus den Blinden? Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Glaubt ihr das wirklich? Ich meine, bei uns ist es schon so. Wenn wir über die Bibel sprechen, dann reden wir so. Aber da braucht nur der Alltag zu kommen. Dann verlieren wir beispielsweise ein Portemonnaie. Und irgendwie mit dem Portemonnaie verlieren wir auch gleichzeitig den Glauben. Wir malen uns schon das Schlimmste aus, zu welchen Behörden wir schon gehen müssen und so weiter. Und da merken wir, da ist kein Vertrauen da, kein Glaube mehr da. Und da geht es nur um ein Portemonnaie. Was passiert, wenn erstmal größere Dinge kommen? Und so merken wir, dass mit dem Glauben und dem Vertrauen ist gar nicht so einfach. Und heute fragt dich Jesus, glaubst du, dass ich dies tun kann? Und ich möchte uns einfach ein paar Punkte mitgeben, die uns helfen sollen, uns Jesus wirklich ganz anzuvertrauen. Der erste Punkt, den ich überschrieben habe, lautet so: Der Glaubende nähert sich Jesus. Das lesen wir hier immer wieder. Menschen gehen auf Jesus zu. Der Vorsteher der Synagoge, der Jairus, der kommt zu Jesus und fällt vor ihm nieder, in Vers 18. Die blutflüssige Frau ist vielleicht nicht so mutig, aber sie kommt von hinten heran. Die zwei Blinden, von denen heißt es, sie folgen Jesus und treten zu ihm. Der stumme Besessene wird zu Jesus gebracht. Wir merken, das geschieht nicht ohne einen gewissen Respekt und Furcht. Wir haben es gelesen, Jairus, der fällt sogar nieder. Die blutflüssige Frau, die traut sich gar nicht so richtig. Aber wir merken, alle kommen auf irgendwelche Art und Weise. Und das ist für uns erstmal wichtig zu wissen. Auch wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, er ist nahbar. Man kann ihm begegnen. Und vielleicht sieht man das bei Jesus in einer ganz besonderen Geste. Wir lesen, dass die blutflüssige Frau Jesus berührt. Die Frage ist, warum tut sie das? Nun, die Antwort steht da, sie glaubt, dass von Jesus Kraft ausgeht. Aber was macht sie so getrost, dass er sie nicht einfach abweisen würde? Könnte er ja machen. Und ich glaube, es liegt daran, was wir ständig auch vorher schon lesen, schon ab Kapitel 8. Jesus selbst berührt nämlich immer wieder Menschen. Kapitel 8, Vers 3, berührt er einen Aussätzigen. Dann lesen wir von der Schwiegermutter von Petrus. Jesus geht da nach Hause und er rührt ihre Hand an. Und sie wird geheilt. Jesus ergreift die Hand der toten Tochter von dem Jairus. Jesus rührt die Augen der Blinden an. Immer wieder kommt es zu einer Berührung. Und ich glaube, gerade für gewisse Personen war das ganz, ganz wichtig. Nehmen wir jetzt mal einfach den Aussätzigen. Nach dem Gesetz Moses, wo sollte dieser Mann leben? Irgendwo außerhalb des Lagers. Er gehörte zu den sogenannten Unberührbaren. Und wenn man ihm begegnen wollte, dann geschah das immer aus einer gewissen Distanz heraus. Dann schrie er rüber, wenn er irgendwas haben wollte. Man legte es ihm hin, dann hat er es abgeholt. So begegnete man diesem Mann. Und jetzt kommt Jesus und er fasst ihn sogar an. Bisher, Jesus hätte das auch aus der Distanz machen können. Das sehen wir zum Beispiel beim Hauptmann von Kapernaum. Der hat einen kranken Knecht. Und Jesus wäre bereit, sich auf den Weg zu machen. Was sagt dieser Hauptmann? Du kannst doch einfach von der Ferne heraus befehlen und es wird passieren. Und Jesus lobt sogar den Glauben. Und das hätte ich auch bei dem Aussätzigen so machen können. Und er gibt ihr auch einen Befehl, aber vorher will er ihn berühren. Wisst ihr, und ich glaube, da merken wir, Jesus ist nicht nur jemand, der von Ferne her ruft, sondern er kommt uns nah. Er fühlt wirklich mit. Und das macht mir persönlich Mut, Jesus zu nahen. Er stößt die Notleidenden und die Hilfesuchenden nicht einfach von sich. Und Matthäus 8, Vers 17 sagt, auch damit erfüllt sich eine Prophezeiung aus dem Jesaja-Wort. Da heißt es nämlich in Matthäus 8, Vers 17, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Wir wissen, die Ursache von diesen ganzen Gebrechen und Krankheiten ist die Sünde. Das hat er am Kreuz weggenommen. Das hier erfüllte sich während seines öffentlichen Dienstes. Da hat Jesus wirklich die Krankheiten und die Gebrechen getragen. Er hat mitgetragen und er hat geheilt. Darauf möchte ich uns vielleicht auch nochmal besonders hinweisen. Wir leben ja gerade in einer Zeit, wo wir das ein bisschen verlernen. Ist gar nicht so lange her, da haben wir das den Kindern immer gesagt. Wenn Erwachsene kommen und die reichen dir die Hand, dann gib ihm die Hand. Mach das. Heutzutage wird man eher gelobt, wenn man auf Distanz bleibt. Man ist manchmal sogar unsicher, ob man jemand die Hand geben darf. Es kommen manchmal ganz kuriose Situationen zustande. Der eine gibt die Faust, der andere die Hand. Man weiß schon gar nicht mehr, was man machen soll. Aber wisst ihr, gerade Personen, die am Rand stehen, für die ist das sehr, sehr bedeutsam. Ich habe vor kurzem mit einem jungen Krebspatienten zu tun gehabt. Ich glaube, der ist gerade so mal 20 Jahre alt. Hat einen ganz schweren Krebs gehabt. Wir mussten jetzt überlegen, wo kann er in Zukunft noch arbeiten. Der hat eine Ausbildung gemacht. Und die Entscheidung fällt dahingehend, der muss jetzt in eine Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten. Das ist natürlich hart. Der war wochenlang jetzt bei uns in der Reha gewesen. Ich habe ein gutes Gespräch mit ihm geführt. Und nach dem Gespräch habe ich ihm die Hand gegeben. Ist bei uns noch nicht mal erlaubt, aber ich habe es gemacht, weil ich gemerkt habe, das ist jetzt wichtig. Und dann sagt er mir Folgendes. Er sagt, und darauf hat er schon lange gewartet, dass ihm endlich mal einer wieder nahe kommt. Dass das nicht von der Distanz her losläuft. Und das war ihm wichtig gewesen. Und ich glaube, das muss uns bewusst sein. Es ist wichtig. Auch kleine Gesten sind manchmal wichtig. Das sehen wir zum Beispiel auch in den Briefen. Der Apostel Paulus fordert die Gläubigen zu einem heiligen Kuss auf. Viele schaudern schon, wenn sie nur daran denken. Aber es war damals bedeutsam. Warum? Es war gerade für diejenigen wichtig, die am Rande standen. Vielleicht so eine Art Aussätzige in der Gesellschaft waren. Und hier in der Gemeinde begegnet man sich anders. Gleichwertig. Hier ist man angenommen. Und das wollte Jesus damit auch zum Ausdruck bringen. Ich nehme dich an. So wie du jetzt gerade bist. Also der erste Punkt, der Glaubende nähert sich Jesus. Der zweite Punkt, der Glaubende erlebt Wunder. Wisst ihr, mich beeindrucken diese Menschen, von denen wir hier gelesen haben. Keiner von ihnen zweifelt an der Heilungskraft Christi. Jairus sagt, meine Tochter ist eben verstorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Was ist das für ein Glaube? Die blutflüssige Frau denkt bei sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Die Blinden werden gefragt, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Und sie sagen ganz klar, ja, Herr, wir glauben das. Einmal tadelt Jesus einen Vater, der für seinen besessenen Sohn bittet. Wo ist das Problem? Nun, der Vater formuliert die Bitte so. Doch wenn du etwas kannst, so fragt er. Und wenn wir mal genau lesen, Zweifel scheinen berechtigt zu sein. Ich meine, der war schlimm besessen, der Junge. Wir lesen, der Dämon schmeißt ihn ins Wasser, ins Feuer, damit er stirbt. Und die Jünger hatten es schon versucht und sie hatten Kraft von Jesus bekommen, jede Krankheit und jeden Dämonen auszutreiben. Und es hat nicht geklappt. Und trotzdem sagt Jesus, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Das ist der Tadel. Das heißt, das Können auf Jesu Seite sollten wir niemals in Frage stellen. Die Frage ist eher, kommt unser Glaube mit? Das ist nämlich häufig das Problem. Nun, du wirst vielleicht sagen, es liegt doch nicht immer am Glauben. Denn die Bibel spricht auch immer wieder über den Willen Gottes. Ist das überhaupt der Wille Gottes, dass jemand geheilt wird? Die Frage sollten wir uns doch auch stellen. Nun, gehen wir mal ein bisschen weiter. Kennt ihr eine Heilungsgeschichte, wo Jesus so eine Bitte abweist? Wo er sagt, und heute will ich nicht. Zeigt mir so eine Heilungsgeschichte. Die gibt es nicht. Es gibt es nur dann, wenn Jesus provokativ aufgefordert wird, ein Zeichen zu tun. Dann macht er es nicht. Aber ansonsten lesen wir niemals, dass Jesus irgendeinen Hilfesuchenden abweist. Ich möchte euch nicht verwirren. Natürlich glaube ich, dass das hier eine besondere Zeit war. All diese Wunder und Zeichen wiesen ja darauf hin, dass Jesus der Messias ist. Und ich glaube auch, die apostolische Zeit danach war eine besondere Zeit. Das sagt uns zum Beispiel auch 2. Korinther 12, da ist die Rede von den Zeichen der Apostel, die unter euch gewirkt worden sind. Also es kann nicht jeder tun. Aber ich frage mich schon, denken wir nicht viel zu häufig, Jesus will das doch gar nicht. Wahrscheinlich will er das wieder nicht. Das ist ganz häufig in unseren Köpfen drinnen. Oder seien wir mal ehrlich, häufig denken wir auch, und wahrscheinlich ist diese Sache auch zu groß, die ich jetzt vor ihm bringen würde. Vielleicht lasse ich es lieber. Die Frage, ist es wirklich zu groß? Wisst ihr, zumindest ist es oft nicht so groß, dass wir nicht andere um Hilfe fragen. Das sehen wir zum Beispiel bei der blutflüssigen Frau. Die anderen Evangelien verraten uns das. Sie war bei allen Ärzten gewesen. Sie hat es überall probiert. Es steht da sogar geschrieben, dass sie ihr ganzes Gut draufgegeben hatte. Sie hat alles dafür gegeben, nur um gesund zu werden. Und wir verstehen das auch. Gerade so eine blutflüssige Frau, die konnte nicht normal irgendwie in der Gesellschaft daran teilhaben. Sie war auch eine Verstoßene. Wir lesen sogar, durch die ganzen Behandlungen war es noch schlimmer geworden. Sie war völlig verzweifelt. Und zuletzt kommt sie jetzt zu Jesus. Mir ist das aufgefallen, gerade bei den Propheten, die mahnen eine Sache ständig an. Und das betrifft besonders die Kriege. Immer wenn ein Krieg sich anbahnte, dann war man so in Hektik und Panik und dann suchte man Verbündete. Man suchte irgendwo Hilfe. Häufig war es Assyrien gewesen, wir lesen auch von Ägypten, da fragte man nach. Und man war bereit, riesen Geldsummen auszugeben, nur damit die einem helfen. Und Gott tadelt das. An einer Stelle sagt er, das ist Jesaja 30, Vers 15, denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen lege eure Stärke. Das heißt, er fragt, warum seid ihr so rastlos unterwegs? Überall sucht ihr nach Hilfe. Warum kommt ihr nicht einfach zu mir? Und bei mir würde eure Seele Ruhe finden. Wenn ihr mir das wirklich abgeben würdet, dann bräuchtet ihr nicht mehr rastlos unterwegs zu sein. Ist dir das bewusst? Ständige Unruhe und Rastlosigkeit im Herzen ist ein Ausdruck von Unglauben. Das wollen wir uns vielleicht manchmal nicht sagen, aber so ist das. Wenn du ständig unruhig bist und rastlos bist, dann zeigt das, dass du in diesem Sinne ungläubig bist. Da fordert uns Jesus auf, gib es mir doch ab und vertraue mir doch. Die Heilungskraft, sehen wir hier immer wieder, kommt direkt aus der Berührung mit Jesus. Das heißt, zu ihm müssen wir uns im Glauben nahen. Und das ist wichtig zu wissen, da liegt unser Glaube und nicht woanders. Natürlich wirkt Gott häufig auch durch andere Personen und durch Hilfsmittel. Und deswegen vertrauen wir uns ja auch der Familie an, Freunden. Wir vertrauen vielleicht Politikern, Experten, Ärzten oder Medikamenten. Wisst ihr, und wenn Jesus will, kann er das auch alles als Hilfsmittel benutzen. Aber ist euch bewusst, dass er das oft gar nicht will? Manchmal will er das gar nicht als Hilfsmittel benutzen. Oft möchte er direkt wirken und das fällt uns unheimlich schwer. Wir würden ihm am liebsten sagen wollen, bitte benutzt doch den oder den dafür, vielleicht auch den Arzt. Aber direkt, das ist mir doch eine Nummer zu viel. Aber das macht er häufig und er möchte das auch machen. Warum? Damit wir lernen, unser Vertrauen und unseren Glauben nicht auf diese Hilfsmittel zu setzen. Das sind oft auch nur billige Krücken. Nichts anderes. Er möchte, dass wir ihm direkt vertrauen. Und das sollen wir lernen. Und deshalb muss er häufig eines tun. Er muss uns in Situationen bringen, wo all diese Hilfsmittel nicht nützen. Und das sehen wir hier im Text. Ein verstorbenes Mädchen, eine blutflüssige Frau, die schon überall war, keine Hilfe bekommen hat, zwei Blinde, ein stummer Besessene. Jedes Mal ist die Frage, Jesus, würdest du direkt handeln? Das möchte ich uns nochmal fragen. Glaubst du, dass von Jesus direkt Kraft ausgeht? Wisst ihr, diese Personen haben nicht dran gezweifelt, die haben das wirklich geglaubt. Wir haben hier das Thema Heilung ganz besonders, deswegen möchte ich da auch nochmal eine Randbemerkung machen. Wie gesagt, ich glaube schon, dass diese Heilungsgabe besonders in den Evangelien, ja, und auch in der Apostelgeschichte vertreten ist. Und mir ist auch noch nie jemand begegnet mit einer Heilungsgabe. Und wir wissen, es gibt auch genug Scharlatane. Aber ich kenne auch keine einzige Stelle, wo geschrieben steht, dass es die Heilungsgabe nicht mehr gäbe. Kenne ich nicht. Deswegen will ich weiter mir das anschauen, gucken, ob das echt ist oder nicht echt ist, will aufmerksam sein und prüfen. Aber was ich weiß, es gibt eine konkrete Anweisung. Die gibt es zum Beispiel in Jakobus 5, Vers 14. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde rufen, und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Mir ist aufgefallen, dass das sehr, sehr wenig praktiziert wird. Woran liegt das? Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir häufig doch dieses Denken haben, ich probiere erstmal alles andere aus. Und wenn das nicht hilft, naja, dann probiere ich auch nochmal das. Dann mache ich das. Jakobus 5. Und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen unseren Unglauben. Ich bin absolut nicht gegen Ärzte, auch absolut nicht gegen Medikamente. Es ist etwas Tolles, dass wir das in diesem Umfang hier in diesem Land haben. Aber vielleicht sollten wir doch manchmal dieses Vertrauen in Gott haben, dass er direkt wirkt. Und auch mal den Mut aufbringen. Und sagen, Herr, ich bin schon genug herumgelaufen und jetzt reicht es. Jetzt gehe ich da einfach mal hin und ich mache das. Und ich vertraue darauf, dass du konkret wirkst. Ich möchte zum Schluss noch hier einen dreifachen Unglauben aufzeigen. Und dafür nehme ich so die letzten Verse. Wir sehen das immer wieder, auch in den Evangelien. Jesus verzagt am Unglauben der Menschen. Denken wir nochmal an diese Geschichte von dem besessenen Jungen. Überall Unglaube, beim Vater, bei den Jüngern. Was sagt Jesus da? O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Wenn wir von Sünde sprechen, sprechen wir häufig über Fehltaten und so weiter, dass wir ein Gesetz gebrochen haben. Aber Unglaube ist für Jesus schlimm. Er verzagt daran, wenn wir nicht glauben. Und manchmal ist das so in kleinen Dingen. Wir sehen das beispielsweise bei den zwei Blinden. Zuerst ein absolutes Vorbild für Glauben und doch dann kommt so eine kleine Nachgeschichte. Jesus fordert sie einfach dazu auf und sagt, seht zu, dass es niemand erfährt. Was tun sie? Sie gehen in der Gegend herum und erzählen das. Warum halten sie die sich nicht an Jesu Worte? Ich denke, die haben sich wahrscheinlich gedacht, Jesus weiß gar nicht, was dabei rumkommen würde. Wenn wir das erstmal erzählen, was der da für einen Zulauf hätte. Doch Jesus weiß das. Und gerade das will er eben nicht. An anderen Stellen wird uns nämlich erklärt, warum Jesus immer wieder Menschen dazu aufforderte, still zu sein. Zum Beispiel Matthäus 12. Da wird aufgezeigt, was ihn von anderen unterschied. Matthäus 12, 17 bis 21. Jesus war keiner, der auf der Straße stand und laut schrie. Jesus war keiner, der einen Aufstand plante, Aufruhr. Jesus war keiner, der große Volksmengen einfach nur zu sich holen wollte. Jesus brauchte die ganzen Schaulustigen nicht. Und da lesen wir auch, was er wollte. Er ist gekommen für das geknickte Rohr, der glimmende Docht. Die hat er besonders gesehen. Und die Folge sehen wir beispielsweise auch Markus 1, 44 und 45. Da gibt es einen geheilten Aussätzigen, der soll auch still sein. Und was macht er? Er erzählt es weiter und es kommt zu einem Volksauflauf. Alle wollen zu Jesus. Die Schaulustigen, später auch die ganzen Gegner. Und Jesus findet keine Ruhe, mal in Abgeschiedenheit zu beten. Jedes Mal wird er dort gestört. Und wisst ihr, wer auch Probleme bekommt? Das geknickte Rohr und der glimmende Docht. Es sind zwei Blinde, die schreien, Sohn Davids, erbarme dich unser. Was passiert? Die Volksmenge sagt, seid mal still, hier gibt es genug andere Leute. Ihr seid hier nicht die Einzigen. Zachäus, der muss auf den Baum steigen, um Jesus zu sehen. Die blutflüssige Frau, die kann nicht einfach zu Jesus kommen und ihnen diese Frage oder diese Bitte stellen. Es sind zu viele Menschen da und es ist ihr unangenehm. Und deswegen berührt sie ihn nur. Also wir merken, es hatte schon seinen Sinn gehabt, warum Jesus das sagt. Was heißt also Glauben? Glauben bedeutet das eigene Denken und auch wenn es gut gemeint ist, hinter den Worten Jesu zu stellen. Tut das einfach. Es gibt so vieles, was wir am Anfang vielleicht nicht begreifen werden, warum Jesus das von mir möchte. Aber mach das einfach. Eines ist mir bewusst geworden, wenn wir alles nur menschlich rational angehen werden, werden wir keine Wunder erleben. Oft ist unser eigenes Denken steht in der Quere. Das erleben wir manchmal in der persönlichen Evangelisation. Da wollen, planen wir vielleicht etwas, wir beten, und dann kommt jemand und sagt, lass es lieber sein, es bringt sowieso nichts. Büchertisch, lass es sein, die Leute werden nicht stehen bleiben. Bei dem brauchst du gar nicht groß anzufragen, der ist so gegen den Glauben, lass es sein. Und das gibt es in vielen anderen Dingen. Wisst ihr, und deswegen erleben wir auch keine Wunder, weil wir nichts wagen, weil wir alles nur rational angehen. Aber die Bibel ist da voll davon, von Dingen, die anscheinend unmöglich sind und wo Menschen Wunder erlebt haben. Das ist ja eben das Kennzeichen von Wunder, es ist eben nicht normal. Und das muss uns bewusst sein. Das Volk Israel steht vor dem Meer und es teilt sich. Es geht in die Wüste hinein, Millionen von Leuten und es wird ernährt. Man kommt in das verheißene Land, Riesenmauern, aber die brechen einfach zusammen. Unbezwingbare Feinde werden besiegt, ein Land wird erobert, alles Wunder. Und wenn wir das rational angehen, dann bleiben wir in der Wüste stecken wie die Kundschafter und sagen, unmöglich. Ja, und dann bleiben wir für immer in der Wüste und erleben keine Wunder. Deswegen ist das so wichtig. Wir müssen unser Denken manchmal hinten anstellen. Wo das Denken manchmal nicht hinreicht, da reicht der Glaube noch lange hin. Und er wagt es. Petrus macht das genauso. Er sagt zu Jesus, weißt du was, wir haben die ganze Nacht gefischt, ist nichts draus geworden. Aber auf dein Wort hin mache ich es jetzt. Wisst ihr, dahin reicht der Glaube noch und er erlebt ein Wunder. Wir lesen Vers 33, da gibt es die Volksmenge, die ist verwundert. Niemals ist so etwas passiert und das ist richtig. Wisst ihr, Verwunderung ist auch nicht dasselbe wie Glauben. Es gibt Menschen, die staunen über das, was Gott im Leben der anderen tut, aber die kommen niemals über die Verwunderung hinaus. Wisst ihr, bei denen ist das so, die hören ein Zeugnis nach dem anderen und sind beeindruckt. Aber wisst ihr, was die nie erleben? Dass Gott Wunder tut im eigenen Leben. Es ist immer nur das Zeugnis der anderen, weil sie nie etwas wagen. Niemals den Schritt wagen. Nehmen wir wieder den Petrus. Ein Sturm, er sieht Jesus auf dem Wasser gehen. Er ist der Einzige, der das wagt und sagt, Jesus, wenn du mir das sagen würdest, ich würde aufs Wasser gehen. Und das Wasser hält. Er erlebt ein Wunder. Wir wissen dann später, knickt er so ein, aber er hat es gewagt. Und er hat dieses Wunder erlebt. Deswegen möchte ich uns das zurufen. Lasst uns nicht nur Jesus bewundern, vielleicht auch im Leben der anderen, sondern sagen, ich will es selbst erleben. Jesus, ich will Wunder in meinem eigenen Leben erfahren. Und dann zuletzt, in Vers 34, das sehen wir dann, die Pharisäer, bei denen ist es der hartnäckige Unglaube. Die Pharisäer bekommen alles mit, aber sie werden auf gar keinen Fall von einem Wunder Gottes sprechen, sondern lieber schreiben sie es dem Teufel zu. Und wir fragen uns natürlich, warum solch eine Abweisung? Wisst ihr, wenn sie das zugeben würden, dann müssten sie sich nämlich vor diesem Jesus beugen. Und vielleicht müssten sie dann auch zugeben, dass sie viel größere Probleme hatten als der Blinde, als die blutflüssige Frau, als dieser stumme Besessene. Denn bei ihnen lastet eine schwere Sünde auf sie, das ist nämlich der Stolz. Wisst ihr, Stolz ist auch ein großes Problem für den Glauben. Stolze Menschen erleben keine Wunder, weil sie nicht glauben. Sie wollen sich Jesus nicht anvertrauen, sie wollen sich nicht vor ihm beugen und sie tun Jesus einfach ab. Und daher erleben sie auch niemals die Kraft Jesu in ihrem Leben. Sie können das höchstens von Weitem beobachten, aber es wird nie etwas Persönliches, auch bei ihnen nicht. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich glaube, es ist uns sehr klar geworden, auch aus diesem Text, es gibt nichts, was Jesus nicht wiederherstellen könnte, in jeglicher Hinsicht. Aber manchmal ist es so, da lässt Jesus uns auch manchmal in einer Situation stehen. Da fragen wir uns schon, lohnt es sich dann überhaupt zu Jesus zu kommen? Jawohl. Auch wenn Jesus dich in dieser Situation lässt, er wird dir auf jeden Fall so viel Kraft geben, dass du darüber ruhig wirst. Dass du nicht mehr umhergetrieben bist und überall nach Hilfe suchst, sondern vielleicht zu dem Punkt kommst und sagst, Gott, ich nehme das an. Wie der Apostel Paulus, wo die Rede davon ist, dass er ein Dorn im Fleisch hat, er bittet dreimal darum und am Ende versteht er, die Gnade Gottes reicht auch für diese Situation aus, dass ich das annehmen kann und ruhig drüber bin. Und wir lesen nicht, dass er mehr darum bittet. Er ist ruhig geworden darüber. Er hat die Kraft Gottes erfahren. Und das ist auch ein Wunder, dass jemand darüber ruhig werden kann. Ich möchte uns Mut machen, dass wir für die Zukunft einfach noch viel zuversichtlicher zu Jesus kommen, uns ihm wirklich anvertrauen und Wunder erleben. Ich glaube, wir brauchen das. Wir sind sehr rational unterwegs häufig und wir erleben so wenig mit Jesus. Geschwister, lasst uns mehr vertrauen und glauben und wirklich Wunder erleben. Amen.